Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenslang 1, sehen wir da beim Fußballfandom mit Scoop und Sepp. Und heute, ihr seht es schon an den Trikots, extra noch ein bisschen Nationalmannschaft, erster Spieltag, heute Abend Auftakt der WM im Aztekenstadion. Hast du so letztes Mal schon erzählt, ne? Das ist das erste Mal, dass drei Eröffnungsspiele in einem Stadion sind. Also richtig legendär. Mexiko gegen Südafrika. Übrigens auch ein Eröffnungsspiel. Scoop, wann?
Südafrika. Kann ja nur 70 oder 86 gewesen sein. Also alles vorbei.
2010. Die Partie in Mexiko gegen Südafrika war auch damals.
Ach so.
Nicht im Aztekenstadion, sondern.
Ach so, okay. Ja, okay.
Alter, WM Südafrika. Und ich löcher dich jetzt, komm mal weiter, bevor du gleich wieder was sagst. Nächste Frage. Heute neue FIFA-Weltrangliste. Will ich erstmal als erstes wissen, wer ist auf Nummer 1?
Boah, du stellst Fragen. Ja. Argentinien?
Oh, sehr gut. Richtig, die Argentinier sind jetzt nämlich nochmal hochgekommen vor Frankreich. Aber die Franzosen waren jetzt noch, sozusagen gestern waren die noch Erster. Jetzt die Argentinier ganz vorne. Ich gehe das jetzt mal mit dir durch, dass wir ein bisschen hier in Schwung kommen und dass ihr auch zumindest ein paar Sachen rund um den Fußball habt. Sehr interessant, wie ich finde. Die ersten 10 platzierten Mannschaften sind alle bei der WM auch dabei, also haben sich qualifiziert. Jetzt frage ich dich natürlich, relativ einfache Frage, wer ist auf Platz 10? Und gerade so dabei?
Deutschland.
Deutschland, genau. Und die erste Mannschaft, die es nicht geschafft hat, ist auf Platz 12. Welche europäische Mannschaft?
Italien.
Ja, siehst du. Mit dir kann man weiterarbeiten. Also es geht runter bis zum Senegal, Uruguay. Senegal zum Beispiel Platz 15, Mexiko 14., Kolumbien 13., Italien hat angesprochen 12., Kroatien als 11. auch dabei. Und ich will euch ein bisschen noch beschallen, bevor wir jetzt da richtig losgehen. Haben wir ganz oben Argentinien, Spanien, Frankreich, England, Portugal, Brasilien, Marokko, Niederlande, Belgien und Deutschland. Also man sieht, so schlecht stehen wir gar nicht da. Super viele europäische Länder natürlich dabei. Und sicherlich dann auch, ja, ich sag jetzt mal die oberen 4, Argentinien, Spanien, Frankreich, England, würde ich fast sagen, sind vermutlich auch die Top-Favoriten, oder?
Ja, moin, lieber Sepp, moin, liebe User erstmal. Also sehe ich genauso. Für mich sind die Top-Favoriten Frankreich und Argentinien, Platz 1 und Platz 2. Auf jeden Fall der Weltrangliste hundertprozentig, weil wenn man sich so vor der WM mit mehreren Kumpels, Bekannten, Verwandten unterhalten hat, dann haben die mich alle angeguckt und gesagt, warum, wie kommst du auf Argentinien? Und jetzt bin ich ja natürlich total wieder in meiner Meinung komplett bestätigt, wenn du sogar sagst, Weltranglisten Nummer 1. Und ich habe den auch allen gesagt, ey, ihr müsst auch mal nicht nur europäisch gucken. Die haben die Südamerika-Gruppe, ich glaube, dominiert ohne Ende. Sind die, glaube ich, sogar mit 10 Punkten Vorsprung Erster geworden. In der Südamerika-Gruppe haben, glaube ich, kein Spiel verloren. Gegen Brasilien ist ja auch da drin und so weiter und so fort. Deshalb, die sind schon für mich richtig, richtig gut. Und auf die muss man aufpassen. Frankreich sowieso. Aber Deutschland, die letzten 9 Spiele auch alle gewonnen. Sepp, ne? Okay, wir hatten jetzt nicht die Gegner wie Frankreich, Holland oder so. Ich glaube, bei den letzten 9 Siegen, die Deutschland hatte, war keiner dabei, der unter den ersten 10 ist. Aber trotzdem muss man erstmal 9 Spiele hintereinander gewinnen. Das ist halt so. Und wir können ja auch gestärkt ins Turnier gehen. Aber wenn alles normal läuft, ist meine persönliche Meinung, das nehme ich schon mal vorweg. Sepp, kommt hier kein 5. Stern hinzu. Ja, wir haben ja hier 4, aber ein 5. Stern wird nicht hinzukommen, meiner Meinung nach. Weil wenn alles normal läuft, wir Gruppenerste werden, Frankreich Gruppenerste wird, treffen wir im Achtelfinale, Entschuldigung, auf Frankreich. Und dann ist meiner Meinung nach das Turnier vorbei.
Wollen wir es mal nicht hoffen. Schau mal hier, ihr habt noch ein altes Trikot, da sind nur 3. Wobei das, glaube ich, sogar noch ein EM-Trikot ist hier in grün. Ich muss auch mal wieder noch ein anderes anziehen. Und mal schauen, was wir noch haben. Ja, wir wollen ein bisschen mit euch reden, vielleicht auch, weil wir da offline sozusagen drüber mal gesprochen haben. Sehr interessant sind die Dokumentationen aktuell, die es auch geht, ARD und ZDF-Mediathek. Einmal natürlich nochmal zu 2026. Immer 2026, 2006, Entschuldigung, so rum. Immer natürlich ganz interessant, Sommermärchen, aber ich finde noch besser und natürlich passender 94er Doku auch mit Bertie Vogts, Lothar Matthäus, Effenberg, alle dabei und schon sehr interessant, um jetzt ein bisschen so vorwegzugreifen, aber schaut euch da die 4 Teile an. Ist schon hardcore, ich habe das gar nicht so mitbekommen, wie der Bertie Vogts da auch sozusagen in diesem medialen Bereich da gearbeitet hat. Und also ich habe gestern noch einen Teil gesehen, muss auch ganz schön sagen, die total abgehoben da die Spieler waren. Ja, die haben morgens immer, da waren die Golf spielen und dachten sozusagen, die schaffen alles. Also du hast gesagt, wir scheiden aus, ja, aber wenn man sich das anguckt, da waren wirklich klasse Spieler dabei, fand ich, einzelmäßig. Aber es war wirklich überhaupt kein Mannschaft und kein Wir-Gefühl. Und ja, aber schaut euch das gerne mal an. Vielleicht ist da doch nochmal ein wichtiges Thema, auch eine Mannschaft wirklich auf dem Platz zu haben und nicht nur die besten Einzelspieler. Man konnte ja immer lange diskutieren über die Kadernominierung, ne? Wie es da aussieht. Und ja, wir werden es sehen. Bald ist Auftakt gegen Curaçao. Das sollte ja dann auch zu schaffen sein.
Also ich muss nochmal total Stellung nehmen zu den beiden Dokus, was der Sepp gerade angesprochen hat. Erstmal Mission Sommermärchen 2006 und dann, ich glaube, 11 Helden, ein Albtraum, WM 1994. Auf jeden Fall beide finde ich überragend. Auch nochmal, ich spoiler ganz kurz, wie viel Einfluss die Politik 2006, aber auch 1994 hatte. Thema Angela Merkel und Thema Helmut Kohl. Also ganz, ganz interessant das Ding auf jeden Fall dann auch. Ich muss jetzt richtig pieksen. Dann auch Matthias Sammer, WM 94, erstes Länderspiel mit Deutschland, Nationalhymne. Er singt die Hymne nicht mit und guckt nur auf den Boden. Also überragend, das hat man natürlich, selbst ich war 94, war ich 18 auf jeden Fall, hat man natürlich gar nicht so wahrgenommen, sage ich jetzt mal so. Also total interessante Hintergrundberichte, auch mit dem Stinkefinger vom Effenberg, dass es da überhaupt gar keine Videos zugibt und so weiter und so fort. Dass das Bild, was in die Öffentlichkeit kam, das war auf dem Trainingsplatz aufgenommen worden und nicht nach dem Spiel. Also mega, mega, mega. Ich konnte das so durchgucken, das war wie Suchten. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, muss ich nochmal sagen. Und nochmal, was ich gerade gesagt habe, wie die Politik schon die Hände da im Spiel hatte, fand ich, also das hat man ja gar nicht mitgekriegt. Das war schon richtig gut.
Ja, also da nochmal die wärmste Empfehlung, euch das ein bisschen anzugucken. Vor allen Dingen die, wenn ihr das damals miterlebt habt. Ja, Letschkow, die da waren, wissen das. Aber man muss auch sagen, ich kann mich auch immer gut an dieses Dennis Bergkamp-Tor erinnern. Ja. Ich glaube, das war ja auch so ein Pass aus 50 Metern, wie der den sozusagen da runter zieht, kurz mal stoppt. Ich glaube, dann über den Gegner lupft und einfach aus dem 16er nochmal in die Ecke haut bei irgendeinem Spiel. Also war schon cool und auch wie extrem warm es da teilweise ist. Da haben wir jetzt, um ein bisschen nochmal den Bogen jetzt zu finden, zu dem Spiel jetzt in Houston, da haben wir schon das Glück, dass wir im Stadion ja im Endeffekt das Ganze klimatisiert haben, indem wir das Dach zu haben. Also bei 50 Grad auf dem Platz muss jetzt da keiner spielen. Und da wollte ich noch sagen, Houston, die Arena, fast so 71.500 Zuschauer. Also das ist schon eins der größeren Stadien, die wir natürlich haben. Ihr wisst ja selber, aufgeteilt auf Orte sozusagen in Mexiko, Kanada und natürlich in Amerika. So eine Dreier-WM. Und ich fand es sehr spannend, das wollte ich noch sagen, weil ich das auch noch gelesen hatte. Ich habe jetzt sehr gewundert, dass Mexiko halt schon so oft Ausrichter war als Cup. Und jetzt daher die Frage, weißt du, warum die 86 schon wieder Ausrichter waren?
Weil Kolumbien eigentlich den Zuschlag hatte und aufgrund von finanziellen Problemen die WM dann nicht bekommen haben. Die konnten das nicht stemmen. Die haben dann selber abgesagt, Kolumbien. Und dann war halt der Ersatzaustragungsort Mexiko.
Ich sehe schon, du hast richtig Ahnung von der Sportart. Richtig, genau richtig, ja. Also richtig, die waren, ja. Also ich muss mir vorstellen, dass die auch schon so früh da waren. Also mir hat das jetzt mit Mexiko, wenn ich mich jetzt nochmal beschäftigt habe mit den Aussagen, schon überrascht, dass die halt so oft da dran waren. Und ja, die sind auch sozusagen fußballverrückt. Aber ist jetzt, würdest du das Mexiko jetzt als Mecker des Fußballs bezeichnen? Hätte ich jetzt sozusagen, klar, aus europäischer Sicht, das sieht man es immer anders. Aber mir hat es jedenfalls überrascht, dass die dann schon so oft dabei sind. Und ja, wir natürlich jetzt selber auch nur zweimal. Ja, wird auch mal wieder Zeit sozusagen.
Aber wir bewerben uns ja für 38 und 42, auch hier als Werder-Podcast. Werder Bremen soll ja auch ein möglicher Austragungsort sein für das WM-Spiel auf jeden Fall. Die Deutschen sind ja da gerade dran, sich wieder zu bewerben. Vielleicht, Sepp, kriegen wir ja dann die dritte WM in Deutschland mit. 74 haben wir beide nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, 2006 haben wir mitbekommen. Vielleicht dann die dritte insgesamt in Deutschland, die zweite, die wir miterleben. Vielleicht wird das ja was mit der Bewerbung.
Genau. Wird aber, glaube ich, schwierig. Ihr kennt die Diskussion. Wir machen jetzt mal das Werder-Thema nicht so sehr auf Stadion, denke ich mal. Reicht dann auch einfach nicht, wenn man da so weitermacht. Aber gut, lass uns jetzt mal ein bisschen zum Thema gehen, weil wir müssen jetzt vorher machen, weil ich bin selber ab dem Wochenende direkt bei den Kollegen aus den Niederlanden unterwegs. Ja, ich kann sozusagen zwei Fußballspiele mal parallel dann gucken. Das war so, lustigerweise vor zwei Jahren bei der EM auch so am Anfang. Und ja, von daher kann ich da auch mal von der Stimmung berichten. Wir haben auch durchaus, glaube ich, etwas härtere Gegner. Ich glaube, die spielen sogar zum Auftakt gegen Japan, wenn ich mich nicht irre. Curaçao, ja, ist gut. Ganz interessante Mannschaft. Vor allen Dingen, ja, luxuriöse Karibikinsel, wenn man so will. Und stehen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 82 bei der aktuellen von heute. Also ist doch schon sehr weit abgeschlagen. Und man muss sagen, die haben jetzt zwar gegen, ich glaube, Aruba hießen die, gewonnen, 4-0, die Nachbarinsel. Haben aber ja andere Spiele, außer einmal gegen Schottland, 4-1 verloren, hatten da nochmal eine gelbe oder gelb-rote Karte. Haben gegen Australien 5-1 verloren, gegen China 2-0 verloren und gegen Jamaika 0-0 gespielt. Also man sieht schon, Australien 5-1 besiegt die. Ja, also man darf sich jetzt nicht so klein machen, aber eigentlich muss man ehrlich sein, wenn du jetzt als Deutschland doch vielleicht eine gute Form hast, könnte man so ein Saudi-Arabien-Ergebnis dabei rumkommen. Auch wenn Dick Advocaat natürlich ein erfahrener Trainer ist. Und da eher so die Frage ist, wann macht man ein frühes Tor? Man sieht ja vorne bei den Deutschen schon Probleme, teilweise sich so ein bisschen in so einen Spielrausch zu kommen oder, ich sag mal, das erste Tor zu machen. Ich glaube, wenn dann nach 15 Minuten schon eins fällt, ist da viel drin. Wenn dann erst nach 40 Minuten eins fällt, wird es halt vielleicht nur so ein 2-3-0-Sieg.
Ja, trotz Dick Advocaat und Tai Chong sollte die Mannschaft definitiv vom Curaçao zu schlagen sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Ergebnis, also unter 3 Toren Unterschied wäre schon, ich will nicht sagen eine Blamage, aber das geht überhaupt gar nicht. Du hast gerade die Ergebnisse genannt, gegen wen die alles vorher gespielt haben. Und meiner Meinung nach muss Deutschland mindestens mit 5 Toren Unterschied das Spiel gewinnen. Und was ich sehen will, ist natürlich 90 Minuten Vollgasfußball von den Deutschen und nicht nach einem 4-0, das verwalten wir nur noch. Also die müssen weiter Vollgas geben und tut mir leid, mindestens 5 Tore Unterschied muss das Ding gewinnen.
Ja, also meine Aussage und ich will euch noch ein bisschen was sagen. Ja, Mannschaftswert, Curaçao knapp 26 Millionen, wertvollster Spieler Armando Obispo und spielt bei Eindhoven. Dann haben wir noch Chong, unseren ehemaligen Spieler bei Sheffield mit Marktwert hat zuvor der Kollege bei 4 Millionen, Chong noch bei 3,5 und wir nehmen jetzt noch Sontje Hansen mit rein, der spielt 3,5 Millionen bei Middlesbrough. Also das sind so einige Spieler. Wir haben es ja mitbekommen und ich glaube, Steffen Knapp hat es ja auch netterweise schon mal reingepostet. Chong sogar gebürtig aus Curaçao. Ansonsten meistens eher sagen die Verwurzelung über die Eltern oder sonstige Familienmitglieder und sehr viele spielen halt auch in der niederländischen Liga. Muss man einfach so sehen. Ja. Also so ein bisschen sozusagen Oranje 2 kann man sagen. Zumindest was so die Hintergründe angeht. Und mit Advocaat hat man ja noch den Trainer, der hatte ja nochmal persönliche Schicksalsschläge, sagen wir es mal so, ich glaube, eine Krankheit von der Tochter oder sowas. Ich hoffe, ist dann auch noch gut ausgegangen. Und dann haben wir eine kleine Meuterei gemacht und haben sozusagen ihn wieder eingesetzt, sodass er dann, glaube ich, mit 78 Jahren jetzt auch der älteste Trainer sein müsste, der bei einer WM dabei war.
Ja, krass, ja.
Genau, dann gucken wir, du hast jetzt gesagt, Deutschland, 9 Siege am Stück. Ja? Von daher vielleicht da auch nochmal zur Auffrischung. Klar, das holprige 2-1, dann das 4-0 gegen USA, 4-0 gegen Finnland, 2-1 gegen Ghana, ganz ruhig, vor Freude ist die Sprache schneller als die Gedanken hier. 4-3 gegen die Schweiz, 6-0 gegen die Slowakei, 2-0 gegen Luxemburg. Und ich nehme nochmal ein 1-0 gegen Nordirland mit rein. Aber was schon gesagt, ja, muss man erstmal so spielen. Wie gesagt, wir stehen auch gar nicht mal so katastrophal da, aber sind sicherlich nicht der große Favorit. Aber ich habe schon mitbekommen, heute Morgen, Magenta TV ging schon los, ja, irgendwie 7 Uhr, 8 Uhr gab es schon die ersten Sachen. Heute Abend 21 Uhr. Und die Eröffnungsfeier ist sogar jetzt gerade eben, wo wir hier die Aufnahme machen. Die fängt jetzt glaube ich, um 7:30 an, ja, 90 Minuten vorher. Aber die Übertragung fängt jetzt bald schon an. Also super spannend. Und ich denke, das WM-Fieber kommt erst nach und nach durch die Spiele.
Ja, also wir sind Sonntag live beim Public Viewing in der Zeche Ewald in Herten. Auf jeden Fall, wir wollten auch erst mal gucken, wie die Stimmung so ist. Das habe ich heute schon mitgekriegt. Es gibt da Sitzplätze und Stehplätze. Das hat mir ein Kumpel heute schon geschrieben, dass die Sitzplätze schon alle ausverkauft sind. Also muss wohl die Stimmung für die WM doch gut sein, weil es sollen insgesamt 10.000 Leute reinpassen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es aufgeteilt ist mit Sitzplätzen und Stehplätzen. Aber der Kumpel hat mir gerade geschickt, Sitzplätze sind ausverkauft. Also ein bisschen Euphorie ist ja auch da, weil wir haben ja darüber gesprochen. Public Viewing in Dortmund selber wird noch am Hafen Public Viewing gemacht für so ungefähr 3.000 Leute. Was sonst gemacht wird, hier Friedensplatz am Rathaus in Dortmund, machen sie nicht. wie gesagt, Berlin, in Berlin die Fanmeile, am Brandenburger Tor gibt's ja auch nicht und so weiter und so fort. Und deshalb ist das wohl, wer hier in der Nähe wohnt und uns zuhört, geiler Tipp, Zeche Ewald Herten. Die machen 6 Wochen totales Programm. Da ist auch DJ Ötzi da, da ist Vanessa Mai da, da ist Roland Keating da, Atze Schröder hat da einen Auftritt und so weiter und so fort. Also die wollen das richtig, richtig groß aufziehen. Und ich, wie gesagt, nochmal, bin mega überrascht, dass die Sitzplätze schon weg sind. Und ich freue mich schon Sonntag darauf, das alles mitzuerleben. Dann denke ich mal, dass die Euphorie doch groß ist, wenn alle Sitzplätze schon weg sind.
Ja, guck mal, einmal ein richtig cooles Thema. Wusste ja nicht davon, dass du jetzt da unterwegs bist, aber da bin ich bei dir. Also knapp bis zu 10.000 gehen da rein. Naja, 2.000 Sitzplätze haben sie ja mindestens da drin, so vom Verhältnis. Ja. Wenn jetzt ja gerade mal 20%. Ja. Also bring mal was mit an Stimmung. Ich werde mal gucken. Bei mir im Urlaub wird das wahrscheinlich stimmungsmäßig nicht ganz so gewaltig sein. Aber nachher, also Sonntag ist ja 19 Uhr das Spiel und wie gesagt, ich bin in den Niederlanden auf Ammerland und da werden die Niederländer dann um 22 Uhr gegen Japan spielen. Ich muss aufpassen, dass die da nicht zu laut werden. Sonst kann man nicht schlafen. Also mal gucken, wie es da aussieht und bin gespannt. Heute, glaube ich, werde ich mir auch noch ein bisschen das Spiel sogar angucken. Mexiko gegen Südafrika, einfach mal, um so reinzukommen. Auch mit den drei Ländern ist ja dann auch viel los und Aztekenstadion, glaube ich, auch immer eine, soll ich sagen, Reise wert, aber mal ein Blick in das Stadion wert. Und es ist eine gigantische WM. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 104 Spiele.
Ja, 104.
Wahnsinn.
104 Spiele.
Da sind natürlich auch wirklich Exotenmannschaften dabei. Unter anderem unsere Gegner, wir haben auch Kap Verde ist dabei, Usbekistan, der Kongo und so weiter und so fort, Panama, wobei Panama, glaube ich, auch schon ein, zweimal dabei war. Aber der
vier Mannschaften, die das erste Mal bei einer WM dabei sind, das ist Curaçao, das ist Kap Verde, das ist Jordanien und das ist Usbekistan. Vier Länder sind das erste Mal bei einer WM dabei.
Ja, okay. Ja, man sieht, dass manche halt schon öfters sozusagen da waren. Auch wenn man sie nicht so auf dem Zettel hat. Ich bin gespannt, ja. Ich bin aber gespannt, wie es da losgeht. Von daher, wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert, ein bisschen Vorbereitung gemacht. Lass uns mal über die Aufstellung reden. Meinst du, es gibt irgendwelche Überraschungen oder wird er im Endeffekt sozusagen die Aufstellung von dem Test gegen USA einfach nehmen? Inklusive dann Neuer im Tor, der ja wieder fit ist.
Erstmal leben wir ja in einem demokratischen Land in Deutschland. Jeder darf ja seine Meinung äußern. Und deshalb finde ich schon... Muss ich aufpassen, deshalb überlege ich gerade ein bisschen. Ich finde es leider total schade für einen Oliver Baumann, dass er jedes Vorbereitungsspiel für die WM macht, jedes Vorbereitungsspiel, und beim ersten WM-Spiel höchstwahrscheinlich nicht zwischen den Pfosten steht. Das finde ich schon total ärgerlich. Finde ich auch überhaupt gar nicht gut. Und ich möchte nicht den Aufschrei in Deutschland erleben, wenn Manuel Neuer, gegen Curaçao wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn es eng wird gegen Elfenbeinküste oder eng wird gegen Ecuador, und Manuel Neuer sollte echt einen Fehler machen zum Gegentor und dadurch verlieren wir das Spiel. Da möchte ich nicht in der Haut von Nagelsmann stecken. Ich finde es total unfair, was da gemacht wird. Vor allen Dingen, nochmal, ich wiederhole mich, dass Manuel Neuer kein einziges Vorbereitungsspiel gemacht hat und trotzdem die Nummer 1 ist. Und das finde ich total ungerecht, total unfair. Und da kann ich den unseren Bundestrainer Julian Nagelsmann überhaupt null verstehen. Ja, was ist deine Meinung dazu, Sepp?
Erstmal mach dich Kommentare bitte rein jetzt zum Skub und zu der Aussage. Ja, ich gebe dir recht, dass es schon sehr, sehr unglücklich ist, dass er nicht nur die ganzen Qualifikationsspiele nicht gespielt hat, sondern halt auch die Vorbereitungsspiele nicht. Und wir wissen ja nicht, wie es so abgelaufen ist. Angeblich wurde ja dann im März dann schon mal Baumann informiert, dass man nochmal mit Neuer redet, wegen der Verletzung von Ter Stegen, der ja eigentlich vorgesehen war und so weiter und so fort. Grundsätzlich hätte ich mir auch inklusive dieser Neuer-Geschichte auch eigentlich mehr Schwung erhofft vom Nagelsmann, und zwar einen größeren Cut. Ich hätte gerne auch viele Spieler, die sozusagen jetzt schon 2-3 Turniere gespielt haben, auch gerne mal nicht mitgenommen. Sané, vielleicht Goretzka, auch ein Rüdiger, so ein Neuer und so. Ich hätte gerne auch so ein bisschen noch jüngere Leute mit reingeholt, ne? El Malla hätte ich noch gern gesehen, Bischof und so. Also einfach, dass du vielleicht was aufbaust jetzt für ein Turnier in 28 oder so. Einfach so hungrige Spieler, weil ich finde, da sind natürlich viele dabei, die sind einfach, die hast du jetzt schon ein paar Mal gesehen und da weißt du schon die Enttäuschung automatisch. Das meine ich damit, dass man einfach nochmal den Schnitt richtig runterfährt. In der Innenverteidigung hätte ich das dann durchaus so gelassen, vom Konstrukt her, um da so ein bisschen konstanter reinzubringen. Ich finde es jetzt gut, wenn jetzt Brown zum Beispiel Stammkraft werden würde, weil er so ein bisschen Geschwindigkeit einfach mitbringt. Ja, man muss sagen, diese neue Geschichte, ja. Ich habe die Spiele teilweise gesehen gegen Real Madrid, da waren richtig gute Aktionen dabei, gar keine Frage. Und auch nochmal, ich sag jetzt mal, wenn er das Level abruft, will das mal sehr diplomatisch machen, dann ist er natürlich dann auch noch besser als Baumann. Aber man hat auch gesehen, er hat, glaube ich, im Rückspiel direkt nach 3 Minuten den Pass da bei Real in die Füße gespielt. Also halt viele Böcke und ehrlicherweise, es guckt. Ich glaube auch gar nicht, dass der 5 Spiele durchspielen kann. Diese Wade ist jetzt 3-mal oder so schon verletzt gewesen diese Saison. Und gerade eine Wade ist natürlich auch, also naja, alle Körperteile sind beim Torwart schon schwierig, aber das ist halt ja auch noch so eine Geschichte, was so Sprungkraft angeht. Dann kann ich mir jetzt noch hier diese Bodo Ilkner Szenen von 94 aus der Doku, weil ich es erst vor kurzem gesehen habe, noch vorstellen. Ja, es könnte ein großer Reinfall sein oder es könnte auch einfach passieren, dass er sich dann irgendwie nach 2, 3 Spieltagen verletzt und dann doch sowas kommt.
Und Sepp, es ist ja auch so, 2018, 2022 war auch Manuel Neuer unsere Nummer 1 und da sind wir beides mal in der Vorrunde ausgeschieden. Also ja, 2014 hat er die WM gespielt. Ja, da war unser Libero mit Abstand der beste Torwart der WM, also super Form, brauchen wir null diskutieren. Aber das ist 12 Jahre her. Dass er immer noch dieses Standing hat, ist ja okay. Aber nochmal, ich finde sowas von, ja, ist jetzt unverschämt. Der Baumann spielt 2 Jahre lang durch. Macht jedes Spiel, macht jetzt sogar jedes Vorbereitungsspiel. Und dann muss er bei dem großen Turnier, wo es drauf losgeht, muss er Manuel Neuer Platz machen. Und das finde ich, also auch Antonio Rüdiger. Was für Aktion hat er sich alles geleistet? Muss ich jetzt hier auch nicht im Podcast nochmal alles erwähnen. Was er schon alles gemacht hat. Dass der noch überhaupt deutscher Nationalspieler ist, kann ich auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also der mit dem Knie extra ins Gesicht eingetreten, dann was er da alles gemacht hat und Beleidigungen und so weiter und so fort. Also den hätte ich auch nie wieder, der dürfte für mich nie wieder das deutsche Nationaltrikot tragen. Nächste Personalie, die ich absolut nicht verstehen kann.
Ja, genau. Wie auch von mir gerade noch erwähnt, wie gesagt, ich hätte mir da einfach was gewünscht, auch mal an Pascal Groß dann vielleicht, auch wenn er jetzt wieder ganz gut dabei ist, aber einfach nochmal diese Verjüngung. Also Spieler so ab 28 erstmal sehr kritisch zu nehmen, auch wenn ich jetzt es interessant finde, einen Amiri mal mitgenommen zu haben, aber einfach dann zu schauen, so junge Leute, dass du die heranführst. Und das finde ich halt auch total wichtig, weil die müssen ja auch erstmal diese Erfahrung machen. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass man bei allen, ich sag jetzt mal, Spieler ab 28 Jahren plus nochmal genau hinschaut und sagt, okay, ja, im Notfall nehme ich jetzt vielleicht auch einfach mal jemanden mit, der wieder jünger ist, der vielleicht das noch nicht so gezeigt hat, aber wo noch ein bisschen mehr Entwicklungsfantasie dabei ist. Aber man muss ja auch sagen, idealerweise ist es ja so, dass du nicht diesen ganzen Kader ja auch brauchst. Ja, da hast du ja auch Spieler, irgendwie Spieler 18 bis 22, die wahrscheinlich eh nur 10 Minuten spielen, ja. Und warum werden dann auch mal so Plätze belegt mit Spielern, die jetzt auch keine Fantasie bei den Fans so richtig wecken? Aber das ist jetzt mal so ein allgemeines Statement zu dem Kader.
Ja, aber du warst zur Aufstellung, also wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn er fit ist, Neuer im Tor. Innenverteidiger, denke ich mal, Schlotterbeck und Tah. Rechts Kimmich, links Brown, hoffe ich, weil er echt offensiv dran ist, sehr schnell ist. Also offensiv gefällt er mir richtig gut. Und gegen Curaçao, glaube ich, werden wir nicht viel Defensivaufgaben haben. Also sollte er gegen Curaçao spielen. Ja, dann die Doppel-6, denke ich mal, mit Metscher und Pavlovic. Dann hätten wir schon 6 Feldspieler. Dann fehlen noch 4 Feldspieler. Ja, wir zum Musiala sind ja beim Nagelsmann auch immer gesetzt. Havertz ist beim Nagelsmann immer gesetzt und dann sollte es echt Sané sein? Wahrscheinlich, ja. Ne?
Also aus irgendwelchen Gründen so ein großer Sané-Fan. Ich würde es lieber anders machen, ich würde lieber Undav nach vorne schicken und ich hätte gerne mal eine Dreierreihe, weil er ja gerne mit so 3 spielt, mit Havertz, Musiala und Wirtz und Undav gerne vorne, wird aber nicht so kommen, er wird Havertz nach vorne schicken und Sané spielen lassen. Also ich glaube, dass der gar keinen Unterschied macht, bis auf den Torwart zu dem USA-Spiel.
Das stimmt, ja. Und dann
eure Aufstellung, eure Meinung auch zum Kader noch mal da rein, weil wir bisher noch nicht drüber geredet haben, könnt ihr alles gerne reinmachen. Tipps, Scoop?
5-0.
Ich sag mal ein 4-0, ja, kriegen wir hin.
Gutes Ohm, Eröffnungsspiel 2014, 4-0 gegen Portugal. Sepp, du bist ein schlauer Vogel, du willst Weltmeister werden, deshalb sagst du erstes Spiel 4-0.
Ja, es gibt auf jeden Fall immer irgendwelche Themen, die zu kombinieren sind. 4-0 wäre auf jeden Fall eine Sache. Ja, muss einfach schlagen. Was sollen wir jetzt so lange darüber reden? Tut mir leid.
Du darfst auch kein Gegentor kriegen. Entschuldigung, Sepp, du darfst auch kein Gegentor kriegen.
Nein, darfst du auch nicht. Aber du weißt, es spielt Chong und der ist sehr gefährlich.
Ja, genau.
Und danach werden die Spiele wahrscheinlich dann noch ein bisschen entscheidender sein. Du musst jetzt einfach mal hier gut starten und ich glaube, du hast es gesagt, das ist ganz wichtig, wenn du auch vielleicht mal ein bisschen mehr Stimmung mit reinbringen willst, dann musst du da auch weitermachen und nicht nach irgendwie vielleicht nach 3-0, nach 50 Minuten, ich sag jetzt mal alle auswechseln und dann drei Gänge zurückschalten, sondern du würdest natürlich auch mal mit so einem 6-0, also jetzt nicht, dass du da durchgehst durch die Sache, aber es ist erstmal ein Statement, ja. Ist ja auch gut, wenn in so einem Turnier jeder oder irgendjemand schon mal viele Tore geschossen hat, ja.
Natürlich.
Also gerade für Stürmer oder vielleicht nochmal ein Doppelpack oder so, passiert gerade, das sind ja auch ganz wichtige Sachen, dass sie wissen, okay, ich habe jetzt nicht die Seuche am Fuß, sondern wenn der Ball da ist, treffe ich den. Von daher ist natürlich jetzt auch ein bisschen Losglück, in Anführungsstrichen, dass man jetzt so vielleicht so einen Gegner hat. Und da muss man Vollgas geben.
Genau. Ich finde auch, dass es sehr glücklich ist, dass du Ecuador, Elfenbeinkiste und Curaçao in der Gruppe hast und du spielst als erstes gegen Curaçao. Also du hast gerade von Losglück gesprochen. Ich finde, das ist wirklich Losglück, dass du so startest in der WM.
Genau. Weil, wie gesagt, Niederlande hatte ich ja gerade erwähnt gegen Japan. Halte ich schon in der Gruppe schon eher für so ein Spiel. Die Japaner, klar, ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil man meistens da nicht den Fußball so verfolgt. Aber ich glaube, die hatten sogar letztens gegen Brasilien 3-2 gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so. Also, ja, das sind halt ein unangenehmer Gegner, sagen wir es mal so. Ja, und wenn man da halt blöd vielleicht mal 2-1 verliert, steht es schon wieder halt mit dem Rücken zur Wand.
Genau.
Bei den drei Spieltagen, auch wenn es sehr viele dritte Plätze ja weiterkommen wegen dem 16. Finale.
Also es passiert jetzt nicht, aber WM-Vorrunde 2018 ausgeschieden, WM-Vorrunde 2022 ausgeschieden, dann spielst du das erste Spiel gegen Ecuador und verlierst, dann möchte ich nicht wissen, was im deutschen Gefängnis gewesen wäre, sage ich jetzt mal so. Ne? Also deshalb ist nochmal, du hast es gerade total richtig angesprochen, du hast so ein Glück, dass das erste Spiel sofort gegen Curaçao ist. Was wäre in Deutschland los, wenn du das erste Spiel schon wieder verloren hättest? Und deshalb, da haben sie echt Glück. Aber gar nicht vorzustellen, Sepp, aber das wird ja tausendprozentig nicht passieren. Aber stell dir vor, du verlierst jetzt das erste Spiel gegen Curaçao. Dann möchte ich nicht wissen, was hier. Dann kann der Nagelsmann sofort den Koffer packen und gehen, glaube ich, auf jeden Fall.
Genau, ja. Dann weiß ich auch nicht. Scoop, dann machen wir extra eine Sondersendung. Aber in diesem Fall, genau. Jetzt lass uns mal kurz mit Deutschland dann hier einen Cut machen. Wir sind ja auch immer noch der Werder Bremen-Podcast. Da können wir zwei, drei News noch machen. Und jetzt kann ich mal zu dir rübergeben, einer unserer ehemaligen Spieler, beziehungsweise ich glaube jetzt noch ein paar Tage auf der Gehaltsliste, Leo Bittencourt, hat neue Vereine gefunden.
In eigentlich Cottbus. Ist halt so, wo er halt die Karriere begonnen hat und so weiter, geht in seine Heimat zurück. Sein Vater war da jahrelang Bundesligaspieler und muss ich dir ganz ehrlich sagen, überrascht mich nicht. Und Cottbus mit Pele Wollitz, der kann so einen gebrauchen. Ich glaube, die beiden sprechen eine Sprache auf dem Platz, Pele Wollitz und Leo Bittencourt.
Genau, glaube ich auch. Von daher schöner Move, denke ich mal, auch, dass er dann vielleicht da nochmal spielt, wenn er noch drin bleibt, vielleicht so ein Zwei-Jahres-Vertrag, weiß jetzt nicht genau, was er da unterschrieben hat, oder von Jahr zu Jahr guckt und da vielleicht dann die Karriere noch ausklinken möchte. Dann ein bisschen Transfergeflüster, Koulibaly, gibt es immer noch keine Infos und kein Update, was jetzt sozusagen Angebote angeht, möchte aber anscheinend noch einen Beraterwechsel machen oder es gibt zumindest so eine größere amerikanische Agentur, die ihn unter Vertrag nehmen will. Das ist natürlich auch vielleicht ein Zeichen, dass sich da noch mal was tut. Dann haben wir noch Nachwuchstalent Höcker, der kriegt, ist ein Außenverteidiger, der kriegt noch einen Profivertrag, macht gerade noch Abitur, also ganz positiv. Und ja, ansonsten gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, was den Torwart angeht und die Torwartfrage, beziehungsweise nach unserem Talk gab es dann, glaube ich, abends die offizielle Entscheidung, dass Kastenmeier zum Beispiel Fortuna Düsseldorf verlässt. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht verkünden, aber es sieht weiter nicht danach aus, dass er zu uns kommt. Da muss man sagen, doch, was interessant war, die Dauerkartenpreiserhöhung.
Entschuldigung, ich war noch kurz beim anderen Torwart. Was ich auch super interessant finde, die Personalie Ortega wird ja spekuliert, ne? Den finde ich natürlich super. Wenn du Nummer 1 Heiners und Nummer 2 Ortega, bist du überragend als Bundesliga-Mannschaft mit den Torhütern aufgestellt, finde ich.
Ja, wäre gut, aber ist, glaube ich, zu teuer, Ortega. Da natürlich auch bei Manchester City mal war, dann ist, glaube ich, bei Nottingham Forest und ein bisschen zu viel Geld verdient. Dann müsste er quasi wieder auf das Bielefeld-Niveau vom Gehalt wieder zurück. Also von daher glaube ich, das wird schwierig. Was ich jetzt sagen kann, genau,
Dauerkartenpreise? Dauerkartenpreise, ja, aber Entschuldigung, selbst Dauerkartenpreise sind ja normal. Die werden ja überall in Dortmund, überall, egal wo er liest, werden ja überall erhöht. Ist ja Normalität, sage ich jetzt mal so, ne?
Ja, genau, aber er hat das ja auch schon reingeschrieben. Ich glaube, Tobias Lott, das ist ja, glaube ich, da reingeschrieben. Das war auch noch nicht publik, zumindest bei unserer Aufnahme, weil wir hatten es nicht gelesen. Bis zu 8% oder 8% im Schnitt. Und für die teuren Karten dann, glaube ich, sogar 13 oder 14. Insgesamt lohnt sich jetzt sozusagen der Dauerkartenpreis im Vergleich zur Tageskasse jetzt nur noch mit einer Vergünstigung, ich glaube, von 25% auf das Paket. Vorher waren es irgendwie 30. Und der Lüneburger SK prüft halt eine Auszeichnung fürs DFB-Pokalspiel auf St. Pauli.
Ja, das hat der Vorsitzende mir schon bei McDonald's erzählt. Information hatte ich ja schon vor einer Woche weitergegeben.
Von daher ist das dann auch wirklich so, dass es da Bemühungen gibt und da muss man mal weiterschauen. Ich denke mal, sonst gibt es von Werder nichts. Deutschland müssen wir erstmal gucken. WM müssen wir erstmal starten, dass jetzt auch erstmal alle wieder in den Rhythmus kommen. Mit den ganzen Spielen für uns jetzt zumindest die ersten Spiele ja relativ angenehme Zeiten. Gut, das eine oder andere nochmal um 22 Uhr, aber ich finde, das geht ja auch noch. Ist jetzt kein Spiel, was man irgendwie wo man um 3 Uhr nachts dann startet oder so. Und schauen wir mal, wie es ein ehemaliger Trainer und Fußballer gesagt hat. Und einfach gut rein ins Turnier. Ihr kennt es, eine Fußball-Weltmeisterschaft hat einfach auch so eine Dynamik. Das sind ja einzelne Spiele, einzelne Knackpunkte. Jeder, der selbst mal Fußball gespielt hat, weiß es. Entscheidende Phasen, wo du dich auch in Mannschaft dann nochmal finden und entwickeln kannst. Und da ist immer viel möglich, weil es gab ja auch, also 94, diese Doku, guckst du halt wirklich an. Ich habe auch nochmal den Kader angeguckt, richtig gute Spieler, aber überhaupt keine Mannschaft. Ich glaube, die Franzosen hatten vor einigen Jahren das auch richtig gute Spieler und waren dann auch ausgeschieden in der Vorrunde oder so. Es gab riesige Zerwürfnisse und sowas. Man hatte diese anderen Beispiele, ne? Paris mit den ganzen Superstars, ne? Nichts auf die Kette bekommen, sozusagen jetzt schon zweimal Champions League-Sieger. Also, es wird spannend, viel ist geboten und wir werden uns dann aber erst zum Vorbericht für das nächste Spiel von Deutschland dann wieder gucken, so dass wir so ein bisschen die Dynamik rausnehmen. Also wir machen jetzt nicht mal Vor- und Nachbericht, sondern eigentlich dann immer nur die Vorberichte, machen dann immer noch ein bisschen Werder Bremen zum Abschluss und hangeln uns dann bis zum Trainingsauftakt durch, der ja am, was hatten wir vorhin gesagt, 10. Juli, glaube ich, sein müsste, das müsste ein Freitag sein. Und dann würden wir halt wieder regelmäßiger dabei sein. Natürlich sollte Deutschland richtig hochkommen. Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Dann erhöhen wir auch die Frequenz. Aber jetzt zum Start machen wir erstmal sozusagen nur Vorberichte und müssen uns auch erstmal ein bisschen einfinden, quasi was jetzt sozusagen die Thematiken angeht und auch mal den Gegner dann beobachten. Curaçao, habe ich ehrlich gesagt, ist noch kein Spiel verfolgt über 90 Minuten. Das ist ja natürlich dann beim zweiten und dritten Spieltag noch ein bisschen anders, dass man sich auch mal den Gegner anguckt. Scoop in dem Sinne, über 13 Minuten gelabert, passt, denke ich mal. Wir hauen das raus. Euch viel Spaß, WM, legt los, Party und hoffen wir mal, dass wir relativ weit kommen und zumindest mal die Vorrunde überstehen nach den letzten schmachvollen WM-Teilnahmen. Scoop bei den letzten Worte, ich bin raus. Ciao, ciao.
Ja, der ehemalige Fußballer, der gesagt hat, schauen wir mal, der war immerhin als Spieler und als Trainer Weltmeister, das darf man natürlich nicht vergessen. Das hat ja Franz Beckenbauer gesagt, ne? Ja, und als Abschied, wie immer, lebenslang grün-weiß und als Nachhang natürlich lebenslang schwarz-weiß. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß und lebenslang schwarz-weiß.
Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen. Ein Free White Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.